ARD Crime Time. Der True Crime Podcast. Exklusive Einblicke in spektakuläre Ermittlungen.
Unser heutiger Fall führt uns zurück ins Jahr 1992. Die Wiedervereinigung ist noch nicht lange her. Da stehen Ermittler aus Ost und West gemeinsam vor einer großen Herausforderung. Sie fahnden nach einem Mann, der Kinder missbraucht und zwei von ihnen auch ermordet hat. Das bedeutet schlaflose Nächte, riesige Aktenberge und immensen Druck. Denn die Verbrechen sind natürlich das Thema in den Medien und der Bevölkerung. Und das geht auch an den Beamten nicht spurlos vorbei.
Es ist einer von vielen Fällen, die mich emotional belastet haben. Verbrechen zeigt sich in vielerlei Gestalt. Aber am schlimmsten ist es eben, wenn es gerade auch Kinder trifft, also die Schwächsten in der Gesellschaft trifft.
Wir waren alle beteiligten Kollegen, wirklich bis in die Haarspitzen motiviert, um diesen Täter dingfest zu machen. Das war unser aller Ziel, unser wichtigstes Ziel, was wir in dem Augenblick hatten. Alles andere war untergeordnet. Und auch die privaten, die persönlichen Dinge müssen dann zurücktreten.
Das ist alles nichts Greifbares gewesen. Es war nichts Greifbares, wo man ihn jetzt hätte sagen können, sag mal, das ist doch alles nicht wahr, was du uns hier erzählst. Es war ihm halt nicht zu widerlegen. Nicht durch einen faktischen Beweis.
Das sind die Stimmen von drei Ermittlern, die wir heute noch öfter hören werden. Für sie bleibt dieser Druck über Monate bestehen, bis ein Anruf alles verändert und ein Junge überlebt. Mehr als 30 Jahre später spricht er erstmals öffentlich über das Erlebte.
Ich sag mal, viele Erinnerungen von dem, wo wir waren, was wir gemacht haben, ob wir irgendwo angehalten haben, habe ich tatsächlich gar nicht mehr, außer eben, dass er halt eben die Pistole hatte und relativ viel erzählt hat und halt auch eben gesagt hat, eben wenn irgendwas davon rauskommt, er wird wissen, dass ich irgendwas erzählt habe. Dann wird er mich und meine Familie umbringen. Das weiß ich noch.
Das ist Raphael. Auch ihn werden wir später in der Folge wiederhören. Damit herzlich willkommen zu ARD Crime Time. Werbefrei zu hören in der ARD Audiothek. Schön, dass Sie dabei sind, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Anne Eichhorn und mein heutiger Gast hat mit all diesen Menschen, die wir gerade schon gehört haben, gesprochen und lange zu diesen Fällen, um die es heute geht, recherchiert. Reporter und Filmemacher Tom Kühne. Schön, dass du da bist. Hallo.
Hallo, Anne. Danke für die Einladung.
Letzte Ausfahrt Todesmoor, so heißt deine dreiteilige Serie, die für ARD Crime Time entstanden ist, zu finden in der ARD Mediathek und wie immer natürlich verlinkt in unserer Folgenbeschreibung. Ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, wie kam es denn zu diesem Titel?
Ja, dieser Fall, über den wir jetzt gleich reden, der hatte 1992 eine sehr große mediale Aufmerksamkeit, besonders durch die Boulevardpresse. Das hing damit zusammen, dass der Täter seine Opfer in der Nähe von Mooren abgelegt hat, dort liegen lassen hat und die Medien dann etwas reiserisch vom Moormörder berichtet haben. Und in der Doku gehen wir auch auf diese Berichterstattung ein.
Über die Details, die Betroffenen, die komplizierten Ermittlungen sprechen wir also heute. Und wie ein Moment, nämlich ein besonderer Anruf, alles verändert hat. Wir sind im Jahr 1992 und in Celle, Niedersachsen. Eine Stadt nördlich von Hannover mit rund 70.000 Einwohnern. Da verschwindet am Mittwoch, den 18. März, der 9-jährige Rudolf. Tom, was wissen wir denn, was passiert da genau?
Ja, Rudolf kam an diesem Abend mit einem Freund vom Fußballtraining. Das war so gegen 18 Uhr, es war schon dunkel. Der Fußballplatz, wo Rudi oder Rudolf regelmäßig trainiert hat, der liegt in Altenzelle, das ist ein Ortsteil. Dort ging er auch zur Schule und dort wohnte er auch. Und wenige Meter von Rudolfs Wohnhaus entfernt trennten sich die beiden Jungen. Das war dann gegen 18.20 Uhr. Und das ist dann auch das letzte Mal, dass Rudolf lebend gesehen wurde. Als Rudolf nicht nach Hause kommt, fangen die Eltern erst einmal an, herumzutelefonieren. Sie rufen Freunde an, fragen, wo der Junge abgeblieben ist, beginnen eigene Nachforschungen und die bleiben ergebnislos. Und schließlich verständigen die Eltern dann die Polizeiinspektion in Celle und melden ihren Jungen noch am selben Abend als vermisst.
Okay, und wie reagiert dann die Polizei?
Zunächst mal nimmt der Kriminaldauerdienst, KDD, die Vermisstenanzeige der Eltern auf. Es werden dann erste Fahndungsmaßnahmen in die Wege geleitet, die so aussehen, dass sie Funkstreifenbesatzungen in Celle und in der Umgebung informiert werden über die Vermisstenanzeige der Eltern und aufgefordert werden, im Stadtgebiet und auch im Landkreis die Augen offen zu halten und nach dem Jungen zu suchen. Es wird ein Kriminalbeamter dann auch in die Familie geschickt, um die Angehörigen zu betreuen, aber auch um Informationen über die Familie zu bekommen, zum Kind zu bekommen, zu Angehörigen zu bekommen, die vielleicht etwas mit dem Verschwinden zu tun haben könnten. Ich weiß auch, dass etwas später auch Staatsschützer sich um die Familie gekümmert haben, denn man muss dazu sagen, dass die Familie aus der ehemaligen Sowjetunion kam. Es sind Aussiedler und zur damaligen Zeit waren Erpressungsversuche von der russischen organisierten Kriminalität nicht unüblich. Aber diese Ermittlungen oder diese Untersuchungen haben nichts ergeben, in keine Richtung. Für die Familie ist das natürlich alles eine sehr große Belastung gewesen. Das kann man sich vorstellen. Der Junge ist weg und dann wird auch noch im Umfeld der Familie zunächst ermittelt. Das ist aber ein ganz normaler Vorgang. Es müssen auch die Arbeitsstellen zum Beispiel von Familienangehörigen aufgesucht werden, nachgefragt werden, wo sind die Familienangehörigen zu dem Zeitpunkt gewesen. Das sind alles Dinge, die sind natürlich sehr belastend. Aber letztendlich führten sie zu nichts. Und die Ermittlungen gingen dann am folgenden Tag weiter.
Einer der ersten, der dann auch mit dem Fall und dem Verschwinden von Rudolf zu tun haben, ist Thomas Machlip von der Polizeizelle. Er fährt dann also auch zum Haus der Familie von Rudolf, um mit den Eltern ein erstes Gespräch zu führen. Und er erinnert sich im Interview an das Gefühl und den Moment, als er das erste Mal auf die Eltern trifft.
Ich habe eine starre, erdrückende Situation in der Wohnung vorgefunden, wie ich sie noch nie zuvor bei vermissten Fällen erlebt habe. Frau Bröckel wiederholte, was sie bereits den KDD-Beamten gesagt hatte. Rudolf sei zuverlässig gewesen. Rudolf sei ein Junge gewesen, der, wenn er gesagt hat, er ist um 18 Uhr zu Hause, eher um kurz vor 18 Uhr zu Hause gewesen ist. Sie habe keinerlei Vorstellung, was passiert sein könne. Sie könne sich nicht vorstellen, dass er von zu Hause weggelaufen ist. Es gab überhaupt keinen Anlass dafür. Es ist in der Familie nichts vorgefallen. Es ist in der Schule nichts vorgefallen. Und es ist auch im Umfeld der Familie überhaupt nichts vorgefallen, was den Jungen dazu hätte veranlassen können, nicht nach Hause zu kommen.
Das heißt, was wird dann unternommen, um Rudolf zu finden?
Also der Besuch von Thomas Machle bei den Eltern, der fand am darauffolgenden Vormittag statt. Das war dann der 19. März. Machle war früh auf die Dienststelle gekommen, wurde dann, wie andere Kollegen auch, über das Vorgefallene informiert. Es wurden dann noch am selben Tag die Gegend abgesucht in Altenzelle mit einem riesigen Aufgebot an Bereitschaftspolizei. Es waren über 100 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz. Es wurde ein angrenzendes Waldstück abgesucht, ein Schrottplatz, der sich in der Nähe des Wohnortes der Familie befindet. Die Feuerwehr war eingeschaltet, Polizeihunde waren im Einsatz, Hubschrauber, Rettungstaucher auch, weil in der Nähe von Altenzelle, da fließt die Aller, das ist ein Fluss, der auch zu diesem Zeitpunkt gerade Hochwasser führte. Das Wohnhaus der Familie wurde noch einmal durchsucht. Es wurden die Bewohner befragt, die Schule, die Turnhalle wurde durchsucht, weil es wohl zur damaligen Zeit so war, dass die Kinder sich damals den Spaß gemacht haben, sich hinter irgendwelchen Sportgeräten zu verstecken. Schulkameraden, Lehrer wurden befragt, auch die Sportkameraden im Verein. Und Polizeifahrzeuge fuhren dann durch die Straßen und riefen die Bevölkerung zur Mithilfe auf, denn es mussten ja irgendwie Zeugen da sein, die vielleicht an diesem Abend irgendetwas gesehen hatten.
Wie können wir uns denn Rudolf vorstellen? 9 Jahre ist er alt und er spielt gerne Fußball, das wissen wir schon.
Er spielt gerne Fußball, begeisterter Fußballspieler. Die Freunde nennen ihn deshalb auch Rudi, nach Rudi Völler. Er ist ein blonder, aufgeweckter, sehr fröhlicher, aufgeschlossener Junge, schlank, etwa 1,50 Meter groß, hat viele Freundschaften auch, keine Probleme in der Schule, auch sonst keine Sorgen. Und am Tag seines Verschwindens hat er ein rotes Fußballtrikot an, einen grünen Parker. Es ist ja noch recht kühl. Es ist im März. Er hat Stiefel an, einen Kinderrucksack mit, in dem sein Lieblingsfußball ist und die Fußballschuhe.
Allerdings am Freitag, am 20. März, kommen die Suchmaßnahmen dann erstmal zu einem Ende. Warum stoppt das dann hier?
Ja, der Rudolf wurde nicht gefunden. Also man betreibt das ja mit einem sehr großen Personalaufwand, mit großem Einsatz der Technik. Ist ja nicht nur Polizei dabei, sondern es werden ja auch von außen Kräfte herangezogen, also zum Beispiel von der Feuerwehr. Und irgendwann muss man dann einfach auch sagen, jetzt ist erst einmal gut. Wir ermitteln zwar weiter, aber diesen großen Aufwand an Suchmaßnahmen, den müssen wir jetzt erst einmal beenden. Und es war dann so, dass am Sonnabend dann weiter ermittelt wurde. Es wurden Hinweise der Eltern auch ernst genommen. Ein Nachbar zum Beispiel im Haus der Eltern, der sich verdächtig verhalten hatte, der wurde dann nochmal befragt. Mit seinem Einverständnis wurde seine Wohnung durchsucht. Man hat sogar auf Wunsch der Eltern eine Wahrsagerin kontaktiert. Es war aber alles vergebens. Also Rudolf blieb wie vom Erdboden verschwunden.
Und dann kommt der Sonntag, der 22. März, und da wird dann die Leiche von Rudolf gefunden.
Genau so ist es. Es ist ein Sonntag, gegen 15.45 Uhr geht ein junges Paar spazieren in einem Waldgebiet. Das Waldgebiet heißt Sprache. Es ist ein ehemaliges, jetzt trockengelegtes Moor, beliebt bei Joggern, bei Spaziergängern, und findet in der Nähe eines Spazierweges oder Waldweges die Leiche eines Kindes. Der Kriminaldauerdienst wird informiert, der wiederum informiert die Ermittler. Es ist ja Sonntag, dass das Kind gefunden wurde. Und aufgrund der Beschreibung der Kleidung des Kindes ahnen die Ermittler dann auch schon, dass es sich hier um Rudolf handeln muss. Sie fahren raus an die Fundstelle. Auf dem Weg zum Fundort treffen sie noch auf eine große Schafherde, die dort gerade durchzieht. Der Hirte wird aufgefordert, das Gebiet zu verlassen. Der Wald wird weiträumig abgesperrt. Es fällt auf, dass Rudolf nicht abgedeckt ist mit Zweigen oder Reisig, auch nicht irgendwie versteckt wurde, sondern liegt da wirklich sehr ganz offen und sichtbar für jeden, der dort an diesem Waldstück, auf diesem Waldweg dort vorbeigeht. Die weiteren Untersuchungen am Fundort zeigen, dass der Junge Würgemale am Hals hat, und ihm wurden auch Messerstiche zugefügt.
Was fällt denn sonst noch auf an diesem Fundort?
Die Ermittler gehen davon aus, nachdem sie den Fundort gründlich untersucht haben, dass der Junge hier offensichtlich nur abgelegt wurde. Das heißt, dass der Tatort woanders sein muss, dass Rudolf an dieser Stelle nicht ums Leben gekommen ist.
Und dementsprechend gestaltet sich die Situation für die Ermittler und für die Spurensicherung auch schwierig, erinnert sich Walter Feldmann von der Polizei Celle, der damals auch mit am Fundort dabei ist.
Es wurde weiträumig abgesucht, mit externen Kräften zum Teil, mit eigenen Kräften der Bereitschaftspolizei, mit Tauchern. Man muss sagen, die Spurenlage war nicht gut. Von Anfang an nicht gut. Man hat eine abgebrochene Messerklinge gefunden, aber sonst nichts. Es fehlten Gegenstände, die der Junge beim Verschwinden dabei hatte. Beispielsweise Rucksack, Fußball und solche Dinge. Aber ansonsten hatten wir in dem Moment noch gar nichts.
Was ergibt denn dann die Obduktion? Welche Erkenntnisse gibt es hier, die die Ermittler mitnehmen können?
Also die Gerichtsmediziner stellen fest bei der Obduktion, dass Rudolf missbraucht wurde und dann erwürgt worden ist. Die Messerstiche wurden ihm postmortal zugefügt, also nachdem er bereits tot war. Bei der Obduktion des Jungen wurde im Körper auch Diazepam festgestellt. Das ist ein Arzneimittel gegen Angstzustände. Und man ist dann davon ausgegangen, dass dem Jungen dieses Arzneimittel verabreicht wurde, um ihn ruhig zu stellen. Die Ermittler kontaktieren daraufhin auch Apotheken in Celle und erfahren dort, dass dieses Medikament frei verfügbar ist und oft in Pflege- und Behinderteneinrichtungen zum Einsatz kommt.
Und damit ist jetzt das Schlimmste eingetreten, was für die Familie eintreten kann. Und Kriminalpolizist Peter Klages, der auch Teil des Ermittlerteams ist, ist derjenige, der die Nachricht an die Familie überbringt.
Wir hatten uns gewappnet. Wir hatten eine Therapeutin mit Ostzelle, die mir zur Seite gestanden hat. Und wir hatten einen RTW, einen Rettungswagen bestellt. In der Familie war Chaos. Es war Schreien, es war ein Zusammenbruch. Ein Familiensystem kollabiert. Es bricht in sich zusammen.
Wie geht's denn dann nach diesem Sonntag im März 1992 weiter? Wie suchen die Ermittler nach Rudolfs Mörder?
Ja, die Beamten und Beamtinnen der Bereitschaftspolizei durchsuchen noch einmal großflächig den Auffindeort, also dieses Waldgebiet, wirklich Meter für Meter, um irgendetwas noch zu finden. Die Gewässer werden durchsucht. Wie gesagt, diese Sprache, dieses ehemalige Moor ist von vielen kleinen Kanälen durchzogen. Gefunden wird aber nichts. Gesucht wird auch weiter nach Zeugen, die am Abend von Rudolfs Verschwinden irgendetwas beobachtet haben. Es wird auch eine Frau vernommen, die wohl erzählt hat, sie hätte einen goldfarbenen Opel Kadett gesehen, in den ein Junge hineingezerrt wurde. Die Spur stellt sich aber als falsch heraus. Ansonsten gehen auch keine weiteren Hinweise ein. Die Ermittler erzählen mir selber, dass es so ist, dass am Anfang noch relativ viele telefonische Hinweise eingehen. Und je länger die Suche dauert, umso weniger wird das. Man gibt dann noch einmal Informationen an die Presse, um das Interesse der Bevölkerung nochmal zu wecken. Aber letztendlich ging irgendwann dann die Hinweislage gegen null.
Und so ziehen sich dann die Ermittlungen mehr als einen Monat. Und dabei ist Zeit aber ein ganz wichtiger Fakt bei diesen Ermittlungen, erklärt Peter Klages.
Kriminalistisch gesehen sind die ersten 3 Tage eigentlich entscheidend. Und alles, was in den ersten 3 Tagen nicht geklärt werden kann, wird sehr, sehr schwer später aufzuklären. Und das hat sich in diesem Fall auch bestätigt. Wir haben einfach zu wenig Spuren gehabt, die uns den entscheidenden Erfolg hätten bieten können.
Wie gesagt, das alles zieht sich jetzt über einen Monat hin und inzwischen überlegen die Ermittler schon, den Personalaufwand zu verringern. Aber dann kommt der 30. Mai 1992 und das ist ein Samstag.
Genau, das ist ein Samstag und es passiert ein neuer Vermisstenfall. Ein 6-Jähriger verschwindet. Das ist in Sanne, ein kleines Dorf in der Altmark in Sachsen-Anhalt. Dieser kleine Junge, der Michael, der hatte auf der Dorfstraße gespielt. Es war ein warmer Tag, Nachmittag und plötzlich fährt ein Auto durch den Ort, bleibt auf der Dorfstraße stehen, die Fensterscheibe wird runtergekurbelt. Der Mann, der im Fahrzeug sitzt, spricht den Michael an. Michael geht an das Auto, will antworten und in dem Moment geht die Beifahrertür auf und der Junge wird in das Auto gezogen.
Das heißt, wenn du das so detailliert beschreibst, das hat jemand beobachtet?
Ja, das hat jemand beobachtet, denn es war ja ein Sonnabend am helllichten Tag. Es waren Kinder natürlich auf der Dorfstraße, eine ältere Dame war auf der Dorfstraße, eine Nachbarin, die diesen Vorgang beobachtet hat und auch der Familie gemeldet hat, später der Polizei beschrieben hat. Allerdings muss man dazu sagen, sie war schon betagter und hat nicht so gut gesehen. Sie konnte also zum Beispiel keine Angaben zum Kennzeichen des Fahrzeugs machen. Der Vater hat noch versucht, diesem Auto hinterherzufahren, seinen Sohn noch zurückzubekommen, aber das war oder blieb erfolglos. Die Familie hat dann am späten Abend die Polizeiinspektion in Stendal informiert, dass ihr kleiner Junge weg ist. Und die Kriminalpolizei nahm dann dort die Ermittlungen auf.
Und wie müssen wir uns Sanne denn vorstellen? Im Norden Sachsen-Anhalts hast du gesagt, wie sind die Umstände dort?
Es ist flache Gegend, sehr viel Landwirtschaft, dünn besiedelt. Sanne ist ein kleiner Ort in der Nähe von Ahrensee. Die Türen, das war ja so unmittelbar nach der Wende, die standen offen. Man hat guten Kontakt zu den Nachbarn gepflegt. Schätzungsweise 200 Einwohner gab es in Sanne.
Okay, also und der Vater versucht noch hinterherzufahren, seinen Sohn wiederzufinden. Dann informiert die Familie die Polizei. Was passiert dann?
Die Polizei informiert über Fernschreiber andere Polizeiinspektionen, Direktionen bundesweit über diesen Vorgang. So hat auch Zelle zum Beispiel Kenntnis davon erhalten, dass in Sanne ein Kind entführt worden ist. Ähnlich wie in Zelle wird dann auch das Dorf und die Umgebung von Sanne nach dem Jungen erst einmal abgesucht. Hundertschaften der Polizei kommen zum Einsatz, auch wieder Hubschrauber, Spürhunde, also das ganze Programm. Es war ein warmes Maiwochenende. Wetterbericht meldete damals 26 Grad für die Region. Heiter am Ahrensee fand ein großes Bikerfest statt. Die Leute, die dort hinkamen, die kamen aus ganz Deutschland, die mussten auch befragt werden, ob irgendjemand irgendetwas gesehen hat. Die Familie wurde befragt, auch hier wieder die Familiensituation überprüft, das Haus durchsucht, Leute im Ort befragt und auch Lautsprecherwagen fuhren durch den Ort, durch die Umgebung und riefen die Bevölkerung zur Mithilfe auf.
Also wie schon im Fall Rudolf ist natürlich auch hier die Polizei sehr engagiert und sucht gleich sehr umfangreich nach Michael. Und der damals zuständige Ermittler war Frank Knöppler von der Polizei Stendal.
Das sind so Dinge, da läuft es einem eiskalten Rücken runter, weil man hat die Vermutung, was da alles passieren kann und mit welchen Emotionen man es zu tun hat. Man hat mit den Eltern zu tun, die natürlich völlig aufgelöst sind, dass das Kind weg ist. Man hat mit Medien zu tun. Das war also auch eine neue Erfahrung, mit der ich sehr schnell lernen musste, umzugehen. Es waren auch sofort überregionale Medien da, die sich für dieses Ereignis interessiert haben.
Und was ergeben dann die Suchmaßnahmen und die ganzen Zeugenaufrufe?
Auf diese Zeugenaufrufe melden sich mehrere Zeugen, muss man sagen. Denn es ist ja so, ich sagte es schon, die Gegend ist sehr dünn besiedelt. Es fällt halt auf, wenn da ein Auto rumfährt, was da irgendwie nicht hingehört. Den entscheidenden Hinweis gibt aber eine Frau aus Ahrensee, die sich bei der Polizei meldet und die angibt, dass sie an diesem Nachmittag oder Abend in Salzwedel unterwegs war und an einer Kreuzung überholt wurde von einem Auto, von einem blaugrauen Opel Kadett. Ein Typ, den sie selber auch gefahren hat. Und sie kann erkennen, dass dieser blaugraue Opel Kadett ein Zeller Kennzeichen hat.
Und einerseits ist ihr dieses Auto eben wegen dieses Überholmanövers aufgefallen. Aber sie macht noch eine weitere Beobachtung, beschreibt Frank Knöppler.
Sie hat eben wahrgenommen, als sie direkt neben dem Fahrzeug war, dass dort eine Person, eine männliche Person hinterm Steuer saß und offensichtlich mit einem Kind Schwierigkeiten hatte auf dem Beifahrersitz, das sich gestikulierend und auch ein bisschen schreiend verhalten hat, als sei es so widerspenstig in der Situation.
Und kann sich die Zeugin auch erinnern, wie dieser Mann am Lenkrad da aussieht?
Konnte sie. Wie gesagt, der blaugraue Opel Kadett hatte sie erst überholt, dann kam diese Ampel, beide Fahrzeuge mussten anhalten, die Ampel war auf Rot und die Zeugin kam neben diesem blaugrauen Opel Kadett zum Stehen. Sie hat dann nach drüben geschaut und hat dort einen Mann am Lenkrad beobachtet, der, so hat sie es beschrieben, recht muskulös war, braun gebrannt, schulterlange blonde Haare hatte und neben diesem Mann saß ein Kind, ein kleiner Junge. Später konnte ein Phantombild angefertigt werden. Damals lief das ja noch so, dass extra ein Zeichner kommen musste, der dann nach den Angaben dieser Zeugin das Bild dieses Mannes gezeichnet hat.
Das heißt, die Polizei geht dann auch mit diesem Phantombild logischerweise an die Öffentlichkeit und sucht damit nach dem Verdächtigen.
Genau. Man wusste jetzt aufgrund der Zeugenbeobachtung, wie das Fahrzeug aussieht, dass es ein Zeller Kennzeichen hatte und natürlich auch, wie der Fahrer ausgesehen hat.
Jetzt gibt es also diese vielversprechende Aussage der Zeugin. Sie beschreibt, wie gesagt, einen Mann in einem blaugrauen Opel Kadett mit Zeller Kennzeichen und eben diesen auffällig unruhigen Kind im Auto. Das heißt, für die Ermittler aus Sachsen-Anhalt führt der Weg nun nach Celle aufgrund dieses Kennzeichens. Und dort gilt es ja immer noch, den Mord an dem 9-jährigen Rudolf aufzuklären, zu dem es deutliche Parallelen gibt, sagt Ermittler Frank Knöppler.
Also das, was wir erfahren haben, war, dass es so eine ähnliche Situation gab wie bei uns, dass der Rudolf von jetzt auf gleich quasi von der Straße weg verschwunden ist und dass man ihn dann in der Nähe dann später tot aufgefunden hat, mit der Feststellung, dass er hier mögliches Sexualdelikt vorliegt an einem Kind und das Kind dann mit mehreren Messerstichen getötet wurde. Es läuft einem eiskalten Rücken runter, weil wenn man diese Assoziation herstellt zu dem dann noch vermissten Fall, den man selber hat, ist es also ausgesprochen naheliegend, dass man auf den Gedanken kommt, wir haben es hier möglicherweise mit demselben Täter zu tun, mit derselben Art und Weise der Tatbegehung. Das hat man natürlich sofort vorm Auge und weiß jetzt natürlich, dass die Uhr noch schneller läuft.
Man hat jetzt hier also zwei Jungen, einer 9, einer 6 Jahre alt, beide blond und beide einfach so, ja, scheinbar spontan von der Straße weggeholt, in Anführungsstrichen. Und der einzige Anhaltspunkt ist eben dieses Auto mit dem Kennzeichen aus Celle. Wie gehen die Beamten jetzt vor?
Ja, also Frank Knöppler, den wir gerade gehört haben, der war ja damals Chef der Kripo in Stendal, noch recht jung, 30 Jahre alt. Der fährt erstmal nach Celle, um sich mit den Kollegen dort zu treffen. Es mussten ja alle auf demselben Stand sein. Das heißt, was ist in Celle vorgefallen, was ist in Sanne vorgefallen? Und dann beginnt auch sofort schon die Arbeit der Kripo. Man wusste jetzt, man muss nach diesem blaugrauen Opel Kadett suchen. Und man ging auch davon aus, dass man den irgendwie in Celle oder Umgebung suchen musste. Es wurden dann Listen vom Kraftfahrtbundesamt angefordert für alle in Celle gemeldeten blaugrauen Opel Kadett Typ D. Das waren über 300 und von diesen mussten nun jeder Fahrzeughalter aufgesucht und auf sein Alibi für die Tatzeit überprüft werden. Zu jedem Fahrzeug wurde dann eine Spurenakte angelegt. Alles auf Papier, zum Teil mit Schreibmaschine geschrieben.
Ja, du sagst es, das ist tatsächlich 1992 noch echte Handarbeit, das beschreibt auch Frank Knöppler.
Heute würde das wahrscheinlich elektronisch laufen. Wir haben einen großen Listenausdruck bekommen, der, wenn man den ausklappt, der war wahrscheinlich ein paar Meter lang und da standen dann alle Daten drauf von Fahrzeug mit Kennzeichen, Fahrzeugtyp, die Fahrzeugidentifikationsnummer, Fahrzeughalter und. Das, was eben das Kraftfahrzeugbundesamt an Daten hatte und dann fangen sie an, dem ganz konkret nachzugehen. Fahrzeug für Fahrzeug. Fahrzeug überprüfen und dann natürlich insbesondere die Alibi-Prüfung des Fahrzeughalters oder Fahrzeugführers in dem Fall. Das ist dann ein Stück weit Routine, aber das müssen sie natürlich im Hinblick auf die Zeit, die ihnen zur Verfügung steht, schnell machen.
Besonders ist ja auch in diesem Fall, dass zum ersten Mal nach der Wiedervereinigung hier Ost- auf West-Ermittler treffen. Wie ist das denn? Macht sich das bei der Arbeit zwischen den Beamten irgendwie bemerkbar?
Nein, eigentlich nicht. Man muss ja sagen, dass die Wiedervereinigung noch nicht so lange zurückliegt. Was hier ganz spannend ist, dass die Ermittler aus ganz unterschiedlichen Welten kommen. Also die Ostermittler, die zu DDR-Zeiten bei der Volkspolizei gearbeitet haben, bei der Transportpolizei gearbeitet haben, einen ganz anderen Ausbildungsweg hatten, treffen eben hier auf die Ermittler aus dem Westen. Mir ist aufgefallen, dass auf den oberen Ebenen, ich sag mal Leiter Kripo Stendal und Leiter Kripo Celle, dass da die Zusammenarbeit eigentlich von Anfang an gut und auf Augenhöhe war. Es gab eher so ein bisschen am Anfang Vorbehalte auf den unteren Ebenen. Das hat sich aber dann im Laufe der Zusammenarbeit auch schnell erledigt gehabt. Mir ist zum Beispiel in Erinnerung, dass der Thomas Machlip erzählt hat, dass er selber oder seine Eltern aus Leipzig kamen. Die waren in den 50er Jahren in den Westen gegangen und er hat mir erzählt, dass er von seinen Eltern nicht viel Gutes über den Osten, über die DDR gehört hat und da gab es einfach auch tiefsitzende Vorbehalte. Und ich denke, so durch diese Zusammenarbeit ist da auch vieles aus der Welt geräumt worden.
Und wie muss ich mir denn diese Arbeit 1992 so aus technischer Sicht vorstellen? Es gibt ja noch keine E-Mails, keine Smartphones. Das ist, wir haben ja gerade Frank Knöppler gehört, der die langen Listen vom Kraftfahrtbundesamt beschrieben hat. Das war ja vielleicht ein bisschen komplizierter, als es heute ist, oder?
Sehr viel komplizierter. Also man kann sich das ja heute gar nicht mehr vorstellen. Mit all dem, was wir heute haben und was wir heute nutzen. Damals gab es noch Faxgeräte. Gut, die kennt man heute zum Teil ja auch noch. Kommunikation zwischen den Dienststellen erfolgte aber auch zum Beispiel per Fernschreiber. Also das ist ja fast 19. Jahrhundert. Muss man sich so vorstellen, dass Nachrichten damals über so eine Art Schreibmaschine gelaufen sind. Die wurden also eingetippt und dann kam da irgendwo an einer anderen Stelle lief dann die Nachricht auf. Es gab keine Computer. Es gab natürlich deshalb auch keine Datenbanken. Es wurde also alles in Papierform, in Aktenordnern abgelegt. Und Frank Knöppler zum Beispiel hat mir erzählt, dass man da sehr gut sortiert sein musste, um dann irgendetwas in diesem Bergen an Papier noch wiederzufinden.
Wobei Computer gab es ja, glaube ich, schon vereinzelt, ne? Aber wahrscheinlich noch nicht in der Masse das und eben stimmt. Noch nicht mit Internetzugang.
Genau, das stimmt. Also es gab Computer, wobei die Dienststellen, also wir reden ja hier von Dienststellen im Osten und im Westen, unterschiedlich gut ausgestattet waren. Ich habe gesehen, im Osten, im Stendal, die waren noch nicht so gut mit Technik ausgestattet. Also standen wirklich noch die alten Schreibmaschinen aus dem alten Volkspolizeikreisamt. In Celle hat das vielleicht ein bisschen anders ausgesehen.
Und trotz dieser Bemühungen erreicht dann am 9. Juni die Ermittler, also ein bisschen über eine Woche nach Michaels Verschwinden, die Nachricht, dass Spaziergänger eine Leiche gefunden haben.
Das ist richtig. Es ist der 9. Juni, das ist ein Dienstag nach Pfingsten in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt sind noch Ferien. Und am Nachmittag dieses 9. Juni hielt ein Autofahrer aus Hannover westlich von Celle in einem Waldstück an einem Parkplatz und läuft ein Stück in den Wald rein und nimmt dort einen sehr unerträglichen Geruch wahr. Und als er dann näher in das Unterholz tritt, sieht er dort die Leiche eines Kindes liegen. Die Mordkommission wird benachrichtigt in Celle, Tatortgruppe und Ermittler fahren wieder raus. Die Leiche des Kindes, so wird festgestellt, muss da schon lange oder länger gelegen haben. Die Temperaturen waren auch warm. Man kann eigentlich nur noch anhand der Kleidung feststellen, dass es sich bei diesem Kind um den 6-jährigen Michael handeln muss. Der Junge wird dann zur Obduktion in die Gerichtsmedizin gebracht und wird festgestellt, dass auch er missbraucht wurde, erwürgt worden ist und dass der Täter ihm dann postmortal noch Messerstiche beigebracht hat. Diazepam kann bei Michael nicht nachgewiesen werden. Aufgrund dieser doch sehr ähnlichen oder gleichen Tatbegehung gehen die Ermittler davon aus, dass es zwischen diesen beiden Mordfällen, also zwischen dem Mordfall Rudolf und dem Mordfall Michael, dass es da einen Zusammenhang gibt, dass man es hier also mit einem Täter, möglicherweise mit einem Serientäter, zu tun hat.
Und wir erinnern uns, bei Rudolf war die Spurenlage am Fundort ja sehr dürftig. Wie ist das denn jetzt hier in Michaels Fall? Was können die Ermittler hier finden?
Es ist eigentlich nicht anders. Zunächst natürlich ist die Bekleidung des Jungen wichtig und tatrelevant. Bei dem Absuchen des Geländes werden aber auch zum Beispiel eine Scheckkartenhülle einer deutschen Bank gefunden. Es werden Bindfäden gefunden. Ein Müllbeutel wird gefunden, der in der Nähe des oder der Leiche liegt. Man nimmt dann auch Bewuchs von Sträuchern, von Bäumen, um dieses Material zu sichern und später noch auf zum Beispiel Faserspuren zu überprüfen. Es werden auch Taschentücher gefunden, Bonbontüten, Tablettenverpackungen, alles Mögliche, was da möglicherweise auch Leute liegen lassen haben, die also mit dieser Geschichte überhaupt nichts zu tun haben.
Du hast aber gerade diese Mülltüte angesprochen, die auch gefunden wurde und die hat in ihrem Fall ja einen ganz weiten Weg zurückgelegt sozusagen bis zum Bundeskriminalamt in der Hoffnung, dass aus ihr auch weitere Hinweise gezogen werden können. Und wie das funktioniert, solche Spuren auf Hinweise und Abdrücke zu untersuchen, das hast du dir auch erklären lassen von Michael Ulrich von der Spurensicherung beim Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt.
Also diese Mülltüte ist dann mit Metallen bedampft worden, mit Gold und Zink. Und das ist heute noch eigentlich die schärfste Waffe, die wir im Spurensicherungslabor haben, um Fingerabdrücke sichtbar zu machen auf komplizierten Oberflächen. auf Kunststoffen, auf Bekleidung, auf fein strukturierten Textilien, auf Zellstoffen oder dergleichen wird das eingesetzt. Und hier kam es dann nicht dazu, dass Fingerabdrücke sichtbar wurden, aber es wurden die Konturen und Umrisse. Ich habe hier noch ein paar Fotos gefunden in den alten Unterlagen von dieser Tüte. Hier wurden Umrisse sichtbar von Gegenständen. Und da hat man rein interpretiert damals, dass es vielleicht ein Messer war, ein Messergriff. Und hier am Rand war eine Struktur, das könnte vielleicht ein Schmuckanhänger gewesen sein. Ja? Und da haben wir also sehr, sehr umfänglich hier auch ermittelt, im Bereich Magdeburg und im Bereich Altmark und im Bereich Celle, überall, was könnte das gewesen sein. Hat aber letztendlich zu nichts geführt, trotzdem.
Und ein Instrument, was ja heute nicht mehr wegzudenken ist, das war damals schlicht noch nicht weit verbreitet, erklärt Michael Ulrich.
Die DNA war damals noch sehr, sehr in der Entwicklung und in den Kinderschuhen. Also wir waren gerade dabei, Anfang der 90er Jahre diese Methoden bei uns zu implementieren. Und meines Wissens nach ist hier auch keine DNA-analytische Untersuchung in dem Fall gelaufen. Also wir haben damals auch, die PCR-Analytik stand nicht zur Verfügung. Also diese Vervielfachung von dem Zellmaterial, die man heute durchführt. Wir haben damals anfänglich noch so 5 Mark Stück große Blutstropfen gebraucht, um zu DNA zu kommen. Und heute reichen uns wenige Zellen.
Das alles zusammengenommen bedeutet, es bleibt eigentlich weiter nur dieser blau-graue Opel Kadett als einzige Spur, die man weiter verfolgen kann, übrig, oder?
Ja, das stimmt. Der blau-graue Opel Kadett mit diesem Zellerkennzeichen ist die wichtigste Spur. Aber es ist ja auch das Medikament Diazepam, was man beim Rudolf gefunden hat oder nachgewiesen hat. Das spielt hier natürlich auch noch eine Rolle. Und auch dieses Phantombild, also diese Beobachtung der Zeugin. Nach dem Auffinden von dem Michael einen Tag später wurde dann auch die Presse informiert. Es wurden Plakate und Fotos verteilt, auch ausgehängt, auf dem der gesuchte Opel zu sehen war und das Phantombild. Es wurde dann eine große Sonderkommission eingerichtet, der zeitweise bis zu 100 Beamte angehörten, sowohl aus Niedersachsen als auch aus Sachsen-Anhalt. Und wichtigste Aufgabe war die Fahndung nach diesem Fahrzeug.
Man hat aber irgendwann gesagt, okay, im Raum Zeller sind wir irgendwie noch nicht auf das richtige Auto gestoßen und wir müssen den Suchraum jetzt noch erweitern, oder?
Das stimmt. Es waren in Celle ca. 350 blau-graue Opel Kadett, die überprüft werden mussten. Das hat man gemacht, das hat man abgearbeitet. Und als man da nicht die Spur gefunden hat, nicht weitergekommen ist, hat man dann die Suche auf Sachsen-Anhalt auf den Raum Stendal ausgedehnt. Und da waren es dann 1200 Opel, blau-graue Opel Kadett, die überprüft werden mussten, beziehungsweise wo die Fahrzeughalter auf ein Alibi überprüft werden mussten.
Und im Unterschied zur BRD lagen diese Daten aber noch nicht zentral vor, wie jetzt eben im erwähnten Kraftfahrtbundesamt, sondern noch in anderer Form, erinnert sich Ermittler Thomas Machlepp von der Polizeizelle.
Da waren halt bei den Zulassungsämtern noch alle Fahrzeuge und Zulassung auf Karteikarten. Und diese Karteikarten, die waren nicht nach Modell sortiert, sondern nach Kennzeichen. Und das bedeutete, dass man jeden Karteikasten von vorne bis hinten durchschauen, durchblättern musste, um dann einen Opel Kadett herausfischen zu können. Und es ging da um zigtausende von Fahrzeugen bei Zulassungsämtern im Raum Stendal, im Bereich Salzwedel, der nur mit einem immensen Personalaufwand geschafft werden konnte.
Das alles kostet ja wieder Zeit und die sitzt den Ermittlern natürlich im Nacken, genauso wie die Öffentlichkeit, wenn zwei Kinder Opfer eines Sexualverbrechens werden und dann auch noch getötet worden sind. Wie war das damals, die Atmosphäre in der Bevölkerung, die Stimmung?
Die Stimmung war sehr aufgewühlt, die Bevölkerung war sehr verunsichert, sowohl in Celle als auch in Sanne in Sachsen-Anhalt. Nachdem der Michael gefunden worden ist, kam zu der Angst, dass es auch zu weiteren Übergriffen kommen könnte auf Kinder, kam auch Wut dazu, zuallererst natürlich auf den Täter. Todesstrafe wurde zum Beispiel gefordert. Im Übrigen auch in Celle. Dort gab es auch Demonstrationen für die Einführung der Todesstrafe. Die Wut richtete sich aber auch, dass man so sagen, je länger die Ermittlungen dauerten, auch ein Stück weit gegen die Polizei. Eine Woche nach dem Auffinden von Michael war dann auch die Beerdigung. Da kam dann das ganze Dorf zusammen, um der Familie beizustehen. Und ein Polizist hat mir auch geschildert, er war an an diesem Tag im Dorf, wie bedrückend die Atmosphäre da war und dass man also spüren konnte, dass hier nicht nur ein kleiner Junge ums Leben gekommen ist auf sehr furchtbare Weise, sondern dass auch das Leben im Dorf getötet worden ist. So hatte das beschrieben.
Natürlich berichten auch die Medien darüber, die fühlen nach, die befragen die Ermittler nach dem Stand der Dinge und haben dabei auch ein mitunter recht forsches Vorgehen, will ich es mal diplomatisch formulieren. Das hat sich Thomas Machlepp auch eingebrannt.
Dieses Medieninteresse habe ich das erste Mal erlebt. Es war für mich völlig neu. Es war für mich aber auch neu, dass Kamerateams und Journalisten einfach so durch die Dienststelle gegangen sind, durch die Dienststelle geführt sind, sich in Dienstzimmern aufgehalten haben, Fotos gemacht haben, Interviews geführt haben. Da mag jeder anders drüber denken. Ich fand das aber in Teilbereichen etwas, heute sagt man so schön, übergriffig. Und in meinen Augen damals fand ich das schon etwas grenzwertig. An den Wänden in den Dienstzimmern hingen ja nicht nur Kinderzeichnungen der eigenen Kinder, sondern auch dienstliche Dinge, die man auch zum Teil dann in der Zeitung oder in Zeitschriften wiederfand. Und die dort sicherlich nicht hingehört haben.
Was macht dieser ganze Druck denn eigentlich mit den Ermittlern selbst?
Ja, alle, die wir jetzt schon gehört haben, die waren ja damals noch nicht so alt. Die waren Ende 20, Anfang 30, hatten also selber Kinder, ungefähr in dem Alter von Rudolf und Michael. Das hat die Ermittler schon sehr mitgenommen. Es erhöht natürlich auch den Druck ganz stark, diesen Täter endlich zu fassen. Es wurde auch rund um die Uhr gearbeitet, auch an Wochenenden, Feiertagen. In dieser Zeit sahen die Beamten auch kaum noch ihre Familien. Und natürlich Celle, Stendal, die Altmark, das sind ja jetzt nicht riesige Städte, also wo man da mal eben abtauchen kann. Die Ermittler wurden also auch angesprochen auf der Straße von den Menschen, die sich Sorgen machten. Was macht ihr da eigentlich und wann kriegt ihr endlich diesen Täter?
Und wie die Ermittler das empfunden haben, das haben sie dir in den Gesprächen auch sehr offen erzählt und auf diese auffühlende Zeit zurückgeblickt. Wir hören hier erstmal Frank Knöppler von der Polizei Stendal, wie er sich an diese Zeit erinnert.
Zur damaligen Zeit hatte ich einen Sohn, der war 9 Jahre alt. Auch ein blonder Junge. Und es schießen einem sofort Gedanken durch den Kopf, wenn man mit solchen Dingen zu tun hat. Wie würde man reagieren oder was geht einem durch den Kopf, wenn man selbst betroffen ist? Also das kann man nie ablegen, ja, selbst wenn man Kinder hat und dann eben mit solchen Fällen konfrontiert wird. Man will schneller sein. Man will diesen Täter dann kriegen, bevor vielleicht das nächste Kind zu Schaden kommt. Und das hat man tagtäglich vor Augen. Und ist ständig am Überlegen, hat man irgendetwas übersehen? Gibt es irgendeinen Punkt, wo man nochmal nachgreifen muss? Also man wird's nicht los, man ist wie in so einem Tunnel.
Mein zweitältester Sohn war in dem Alter von Rudi. Und sicherlich war ich auf den Dienst fixiert. Gleichwohl denkt man schon, und wie andere Kollegen auch, denkt man schon auch an die eigenen Kinder und an die Gefahren, die da dann für die Kinder lauern. Das hat mich schon begleitet.
Die Familie hat darunter gelitten, das ist ganz klar. Ich war an den Wochenenden nicht zu Hause, ich war unter der Woche nicht zu Hause und wenn sehr spät abends, die Kinder waren schon im Bett. Und insofern tut es mir heute noch leid, was ich ihnen manchmal zugebutet habe.
Das sagt Walter Feldmann, damaliger Leiter der Ermittlungsgruppe in Celle. Und davor haben wir Peter Klages gehört, ebenfalls Ermittler aus Celle. Die Tage und Wochen vergehen, aber es gibt kein Ergebnis, keine so richtig heiße Spur. Und dann passiert Ermittler Walter Feldmann eine Zufallsbegegnung.
Ich bin mit dem Fahrrad zur Dienststelle gefahren und mir kam im Begegnungsverkehr ein blauer Opel Kadett D mit Zeller Kennzeichen entgegen. Und da man ohnehin im Verlauf dieses Verfahrens eine selektive Wahrnehmung entwickelt hat, logischerweise, schaute ich mir das Kennzeichen an und den Fahrer an, fuhr relativ langsam an mir vorbei. Und ich konnte sehen, dass es dem Phantombild ein wenig ähnlich sah. Nicht so muskulös, keine Siegelringe, aber eine Ähnlichkeit war da. Auf der Dienststelle habe ich dann den Kollegen angesprochen und habe ihn gefragt, schau doch mal nach, ihr müsst ja eine Spur über den haben. Er hatte nachgeschaut und siehe da, die Spur war auch vorhanden und gerade in Bearbeitung.
Und Tom, lässt sich noch rekapitulieren, wann das gewesen ist? Also wann Walter Feldmann dieses Auto gesehen hat und was in Bearbeitung genau heißt?
Ja, also diese Beobachtung hat Walter Feldmann irgendwann im Sommer gemacht. Da fiel ihm also dieser blau-graue Opel Kadett auf. Wie gesagt, er hat dann auf der Dienststelle die Kollegen angesprochen, stellte sich raus, es gab zu diesem Fahrzeug tatsächlich eine Spurenakte. Das war ein Vorgang, der aufgenommen wurde am 31. Mai in den ganz frühen Morgenstunden. Da wurde ein Unfall gemeldet. Ein blaugrauer Opel war in diesen Unfall verwickelt. Die Polizei aus Fuhrberg, das ist ein kleiner Ort westlich von Celle, die fuhr an den Unfallort, nahm diesen Unfall auf und da war ein angetrunkener Fußgänger wohl von diesem Fahrzeug angefahren worden. Was die Polizei in Fuhrberg damals nicht wusste, das war das Verschwinden von Michael und dass eben ein solcher blaugrauer Opel Kadett zur Fahndung ausgeschrieben war.
Okay, also Sie hatten schon mal so einen blaugrauen Opel Kadett vor sich bei der Polizei, der eben genau an anderer Stelle gesucht wurde. Nur wusste die eine Stelle nicht von der anderen, dass das interessant sein könnte.
Genau, so ist es. Die Polizei in Fuhrberg wusste nichts von dieser Fahndung nach dem Opel Kadett. Und Celle wusste nichts von diesem Vorgang da in den frühen Morgenstunden des 31. Mai. Es kam dann so, dass ein Kollege aus Fuhrberg mit einem Kollegen aus Celle sich privat getroffen hat. Irgendwann dann Anfang Juni, mit dem er ein Gespräch geführt hat und von diesem Unfall erzählt hat. Und dann kam dann eins zum anderen. Celle erfuhr dann von diesem Unfall und dass eben dieser blaugraue Opel Kadett da verwickelt war. Und dann wurde dann am 16. Juni 92 der Vorgang in den Computer der Celler Kriminalpolizei eingepflegt, würde ich sagen.
Okay, und was ist dann dabei rausgekommen, als dieses Auto und der Halter überprüft wurden?
Der Halter wurde zur Kriminalpolizei einbestellt, zu einer Vernehmung. Es war ein 25-jähriger junger Mann, völlig harmlos, groß gewachsen, schulterlange blonde Haare. So haben mir das die Kriminalisten beschrieben. Er wurde dann auf der Dienststelle auf sein Alibi überprüft und er gab an, er wäre in dieser Nacht in Hannover gewesen, um sich dort ein Fußballspiel anzusehen. Und der Unfall passierte wohl auf dem Rückweg von Hannover nach Celle. Dann wurde seine Freundin angerufen, um dieses Alibi zu überprüfen. Und die Freundin hat das Alibi bestätigt. Wie sich hinterher herausstellte, war das aber falsch.
Und dann gibt es ja noch diese Zeugin, die diesen Mann damals an der Ampel gesehen hatte, in dem blaugrauen Opel Kadett, der sie überholt hatte mit dem Zeller Kennzeichen und der ja auch dieses Kind mit sich im Auto hatte. Sie hat ja diese Person auch beschrieben, woraufhin ein Phantombild angefertigt wurde. Und auf diese Zeugin kommt das Team um Thomas Machlepp jetzt auch wieder zurück.
Es wurden Fotos auf Wunsch der Zeugin von dem Fahrzeugbenutzer gemacht. Die wurden der Zeugin vorgelegt, aber die Zeugin hat den Fahrzeugführer nicht wiedererkannt. Als den Mann, den sie auf einem Phantombild hat zeichnen lassen, aufgrund ihrer Angaben. Und das Phantombild und das Profil- und Porträtfoto des Fahrzeugführers hatten keine Übereinstimmung. Die sahen sich nicht ähnlich.
Das ist ja jetzt doch aber sehr überraschend. Also das ist ja jetzt ein Schlag in die Magengrube.
Also was die Zeugin angeht, muss man sagen, sie hat den Entführer von dem Michael ja nur wenige Sekunden gesehen. Also es war an dieser Ampel, war rot, es waren einige Sekunden. Dann schaltet die Ampel auf grün, der eine fuhr nach links, der andere nach rechts. Sie musste dann Tage später dem Phantombildzeichner erklären, was sie da gesehen hat. Und ich denke, da können sich auch Fehler einschleichen. Sie hat ja auch den Mann in diesem blaugrauen Opel Kadett nur im Profil gesehen und nicht von vorn. Insofern ist das schwierig zu sagen, das ist jetzt irgendwie was ja, hundertprozentiges, also so ein Phantombild. Das ist es nicht. Ich denke, ein größerer Fehler ist wahrscheinlich gewesen oder ist gewesen, dass man die Freundin dieses Mannes nur telefonisch befragt hat und sie nach dem Alibi ihres Freundes gefragt hat. Man hätte eigentlich hinfahren müssen. Man hätte sie von Angesicht zu Angesicht vernehmen müssen. Das hat man nicht gemacht. Was man auch nicht gemacht hat, man hätte die Arbeitsstelle des Mannes aufsuchen müssen. Das hat man zumindest, also gehört das zu einer Alibi-Überprüfung dazu. Also man muss ja wissen, wo arbeitet der, könnte es da möglicherweise einen Zusammenhang geben. Und wenn man das gemacht hätte, dann wäre man auch darauf gestoßen, dass dieser Mann, der also da an diesem 31. Mai diesen Unfall hatte, in einem Heim für schwerstbehinderte Kinder und Jugendliche in Celle arbeitet. Und wir erinnern uns ja, bei dem Rudolf wurde bei der Obduktion Diazepam gefunden und die Ermittler hatten ja dann auch herausbekommen, wo dieses Medikament Verwendung findet, nämlich in solchen Heimen.
Okay, das ist jetzt schon ein kleiner Vorgriff. Der Zeugin ist an der Stelle jetzt natürlich kein Vorwurf zu machen, dass in so einem Moment man natürlich nicht alle Details sich richtig einprägt, wahrscheinlich, wenn es so schnell und flüchtig ist. Kannst du sagen, warum diese Schritte nicht unternommen worden sind, die Freundin des Mannes persönlich zu befragen und eben nicht zur Arbeitsstelle gegangen wurde?
Also ich habe mit den Ermittlern natürlich auch darüber gesprochen. Und man muss dazu sagen, die haben ja wirklich alles geleistet. Wir haben ja schon darüber gesprochen. Also es wurde wirklich rund um die Uhr gearbeitet, Tag und Nacht. Das ist natürlich jetzt keine einfache Geschichte, wenn sowas passiert. Ich kann dazu oder muss dazu sagen, es war Sommer, es war Ferienzeit. Es war so, dass ja auch Ermittler dann in Celle nicht durchweg da waren. Es mussten Beamte aus anderen Dienststellen, die ja erstmal mit dieser Geschichte überhaupt nichts zu tun hatten, mussten abgezogen werden, mussten zur Unterstützung der Kollegen nach Celle gebracht werden, haben dann in Celle gearbeitet. Und ich denke, in diesem ganzen Umfeld, auch unter diesem Druck, unter dem man damals gearbeitet hat, ist einfach dieser Fehler möglicherweise passiert.
Das heißt, es geht an dieser Stelle jetzt erstmal nicht weiter?
Es geht an dieser Stelle erstmal nicht weiter, weil, wie gesagt, die Zeugin hat diesen Mann auf dem Foto nicht wiedererkannt und die Freundin hat ihrem Freund, also diesem Autofahrer, das Alibi quasi bestätigt. Und deswegen ist diese Spur erst einmal nicht mehr heiß und wird zur Seite gelegt, was allerdings nicht heißt, dass sie abgeschlossen ist, sondern üblicherweise ist es so, dass man dann nochmal später diese Akte an ein neues Team übergibt, um sie nochmal überprüfen zu lassen.
Das heißt, es bleibt jetzt erstmal die Sorge bestehen, es könnte ein weiteres Opfer geben.
Diese Sorge schwingt er die ganze Zeit mit. Also das ist ja auch dieser unglaubliche Druck, unter dem die Ermittler stehen. Sie wissen, sie haben es mit einem Serientäter zu tun. Sie wissen, dieser Täter ist sehr mobil, er fährt in ganz Deutschland rum. Und sie wissen natürlich nicht, wann er wieder zuschlägt.
Wir machen einen Zeitsprung. Den ganzen Sommer über versuchen also die Ermittler aus Celle und Sachsen-Anhalt den entscheidenden Hinweis, die entscheidende Spur zu finden. Und dann kommt der 3. Oktober 1992, ein Feiertag, der nach der Wiedervereinigung zum zweiten Mal überhaupt begangen wird. Da werden die Ermittler, die wir hier schon gehört haben, von ihren Kollegen vom Kriminaldauerdienst am frühen Morgen aus den Betten geklingelt und in die Dienststelle beordert, wo dann der Dienststellenleiter Erich Philipp neue Entwicklungen verkündet.
Und als ich dann es war vielleicht 6:30 auf der Dienststelle erschienen bin, war da schon in den Kommissionsräumen reichlich Leben. Und dann sind wir von Herrn Philipp auf den aktuellen Stand gebracht worden, dass in der Nacht Münchner Kollegen vom Dauerdienst angerufen haben und die Zeller darüber informiert haben, pass mal auf, wir hatten ja einen Entführungsfall. Ein Junge aus Hof ist nach München entführt worden. Bei dem Täter handelt es sich um einen Zeller und Habt ihr was über den?
Daran erinnert sich also Thomas Machlepp, den haben wir hier gerade gehört. Jetzt ging das ganz schön schnell. Tom, was genau ist da am 2. bzw. 3. Oktober alles passiert?
Also, dass der Thomas Machlepp am frühen Morgen da informiert wurde, das war ja am 3. Oktober. Am Tag zuvor, am 2. Oktober, war in Hof in Bayern, in Franken, ein Junge auf dem Weg von der Schule nach Hause entführt worden. 7 Jahre alt, blond, schlank. Der Entführer hat den Jungen in sein Auto gebracht und ist mit ihm dann auf dem Weg nach München stundenlang unterwegs gewesen. Beide sind nach München gefahren. In München ist dieser Entführer, dieser Mann dann von der Polizei festgenommen worden. Es wurden die Personalien aufgenommen und man hat halt auch gesehen, dass er mit einem Skoda mit Zeller-Kennzeichen unterwegs war. Deswegen hat man dann die Polizei in Celle, die Kripo auch informiert. Als die Kripo in Celle dann die Personalien bekam, übermittelt bekam, läuteten dort sofort alle Alarmglocken.
Warum? Weil das jetzt der entscheidende Mann ist.
Genau. Also man hat dann den Namen gehabt. Man hat gelesen, wo der Mann wohnte, wo er herkam. Und sofort war da die Spur 280 wieder da. Das war nämlich die Spur 280. Dieser Thomas E., dieser 25-Jährige, der war also schon der Polizei in Celle eigentlich bekannt. Er hatte an diesem 31. Mai früh diesen Unfall gehabt bei Fuhrberg mit diesem blaugrauen Opel Kadett, war so im Fokus der Ermittler. Und dann, wie wir ja schon wissen, wurde die Akte als nicht mehr heiß erstmal zur Seite gelegt.
Okay, das passt jetzt also alles zusammen. Die Aufregung, kann ich mir vorstellen, ist natürlich groß, wahrscheinlich auch bei den Ermittlern. Und die machen sich jetzt auf den Weg nach München. Das ist was, womit keiner gerechnet hat. Und was ganz besonders ist an deinen Recherchen jetzt, du hast diesen entführten Jungen von damals, heute natürlich ein erwachsener Mann, Raphael heißt er, kennengelernt und ihn auch mehrfach getroffen. Und er hat sich von dir auch für deinen Film interviewen lassen. Wie ist das alles denn zustande gekommen?
Nachdem ich mich näher mit dem Fall beschäftigt hatte und auch dann schon die Interviews mit den Ermittlern geführt habe, war mir klar, dass der dritte Junge, also der Raphael, eine ganz, ganz, ganz entscheidende Rolle in diesem Fall gespielt hat. Und eigentlich war mir bewusst, dass ich ihn für diesen Film, für diese Doku also wirklich sprechen müsste. Ich hatte natürlich auch Angst, ihn zu kontaktieren. Also es ist ja eine hohe Hürde. Ich wusste, was ihm passiert ist und wusste jetzt nicht, wie er damit umgehen würde. Ich habe dann erstmal angeschrieben über einen Freund. Von dem Raphael gab es dann auch eine erste telefonische Kontaktaufnahme. Der Raphael, womit ich überhaupt nicht gerechnet hatte, hat auch dann zurückgerufen. Er hatte Interesse an einer Begegnung, an einem Vorgespräch. Ich hatte das Gefühl, dass er selber neugierig war, was ist damals passiert. Man muss sich ja vorstellen, er war 7 Jahre alt. Vieles hat er auch verdrängt, war einfach nicht mehr in seinem Gedächtnis. Er wollte, glaube ich, auch einfach mehr über diesen Fall erfahren.
Wir machen jetzt eine Art Perspektivwechsel, denn Raphael hat dir im Interview auch geschildert, wie er sich an diese Entführung, an diese Situation damals erinnert und was da seiner Erinnerung zufolge passiert ist.
Ich weiß nicht mehr genau, wie der Wortlaut war, aber im ersten Moment eben, dass ich mitkommen soll. Ich erinnere mich noch damals, dass ich angefangen hatte zu diskutieren, beziehungsweise eben zu sagen, nee, ich darf nicht mit Fremden reden, und so bin auch weitergelaufen, bis dann eben die Aussage kam, ich bin kein Fremder, deine Mutter hat mich geschickt, ich soll dich abholen. Ja, ich mit meiner großen Klappe, die sich bis heute noch nicht unbedingt geändert hat, habe dann eben gefragt gehabt, wie meine Mutter denn heißt. Mit meinen 7 Jahren. Das fand er dann nicht so toll. Wurde dann ein bisschen weiter diskutiert, bis er dann eben halt sein Messer gezogen hat. mir das Messer eben rangehalten hat und mich dann mitgeschliffen zu seinem Auto. Also mehr oder weniger, sag ich mal, mit Widerstand, aber mich dann eben mitgenommen hat zu seinem Auto.
Das finde ich für einen 7-Jährigen in so einer Situation ehrlicherweise schon echt sehr selbstbewusst und mutig, wie er da reagiert, wie er das so erzählt. Was ich mich frage, es passiert am helllichten Tag mitten in der Stadt. Gibt es denn niemanden, der das beobachtet hat?
Doch, Raphael hat erzählt, dass er ja ein ganzes Stück mit dem Täter auf dem Weg zum Fahrzeug, der Täter hatte auch irgendwie vergessen, wo er das Fahrzeug abgestellt hat. Also sie sind ein ganzes Stück noch gelaufen und dass sie auf diesem Weg auch an, zum Beispiel an einer Haltestelle vorbeigekommen sind, wo Menschen standen und Raphael auch geschrien hat. Aber keiner dieser Menschen dort an dieser Haltestelle irgendwie reagiert hat. Möglicherweise haben sie gedacht, das ist ein quengliches Kind, das ist da irgendwie mit seinem Vater unterwegs. Jedenfalls kam da nichts. Er hat sich auch im Nachgang dann oft gefragt, und es ist ja auch was Furchtbares für ein Kind, warum ihm in diesem Moment niemand geholfen hat, obwohl er ja in Not war. Er hat sich das dann so erklärt, dass es ältere Frauen auch waren, ältere Damen da an der Haltestelle. Und was hätten die dann tun sollen? Also wahrscheinlich hatten die dann auch selber Angst.
Und dann finden die beiden also irgendwann das Auto von Thomas E. und er wird gezwungen einzusteigen und die beiden fahren im Anschluss einfach durch die Gegend, erinnert sich Raphael.
Was er vorhat, wo wir hinfahren, wer ist, ich hatte keinen blassen Schimmer. Ich glaube, das wusste er selber nicht mal, wo wir hinfahren, ehrlich gesagt. Keine Ahnung, ob er da irgendwas erwähnt hatte, ob er wirklich ein Ziel hatte, ob er da ziellos rumgeirrt ist. In dem Moment hatte ich irgendwie mit anderem zu tun und mal hat mich da auch nicht interessiert. Ich habe gehofft, dass es dann doch irgendwie ein schlechter Scherz ist und er mich irgendwie wieder ablehnt oder irgendwas in dem Dreh oder irgendein Missverständnis oder so.
So, das geht jetzt über Stunden ohne wirkliche Pause, dass die beiden durchs Land fahren. Was passiert denn in dieser Zeit?
Ja, für so einen 7-Jährigen ist das erstmal eine ganz extreme und furchtbare Situation. Also so einfach von der Straße weggeholt zu werden, irgendwo hinzufahren, nicht zu wissen, wo man hinfährt und auch nicht zu wissen, wer der Mann da ist, der neben einem sitzt. Es war auch so, dass unterwegs gehalten wurde auch. Der Täter ist mal an eine Tankstelle rangefahren. Raphael hat versucht zu fliehen. Er wurde dann wieder eingefangen und ist auch geschlagen worden. Er wurde mit einer Schreckschusspistole auch bedroht. Die entscheidende Situation ist dann gewesen, als der Entführer mit ihm auf einen Parkplatz, auf einen ruhig gelegenen Parkplatz gefahren ist und dort versucht hat, übergriffig zu werden und den Jungen anzufassen. Raphael hat angefangen mit Weinen und hat den Täter gefragt, warum er das mit ihm macht. Und nach dieser Frage von diesem Jungen hat der Täter abgelassen, fing dann ebenfalls an zu weinen und hat dem 7-Jährigen seine eigene Lebensgeschichte erzählt.
Und Raphael ist natürlich erst 7 Jahre alt, noch ein Kind. Und Thomas E. redet aber mit ihm, als würde er mit einem Erwachsenen reden. So erinnert sich Raphael.
Ich weiß nicht, ob er jetzt in der Kindheit gesagt hat, er wurde misshandelt oder ähnliches, aber dass er halt eben eine Höllenkindheit und also Dings, das, was er mir erzählt hat, das weiß ich tatsächlich noch, also vieles. Und ich bin mir nur nicht mehr sicher, ob er das von dem Mord erzählt hat. Der muss mir scheinbar alles anvertraut haben, weil ich wusste alles von ihm, wo ich so rausgelassen hatte, was andere tatsächlich noch nicht mal von ihm selber gehört hatten. Genau, der hat mir über die ganze Zeit hat er mir sehr viel erzählt. Ja.
Was ist denn jetzt bei Raphael aber anders als bei den anderen Fällen?
Also das Wichtigste ist, dass Raphael für sein Alter doch relativ ruhig geblieben ist, dass er dem Entführer zugehört hat und dass er diesem Mann das Gefühl gegeben hat, sich für ihn und für seine Geschichte zu interessieren. Der Täter hat dann später, dieser Entführer, in der Vernehmung ausgesagt, dass der Junge wohl für ihn ein guter Gesprächspartner war. Ich vermute auch, das ist aber Spekulation, dass er hier überhaupt zum ersten Mal mit jemandem über seine eigene Kindheit, über auch Missbrauch, den er in seiner Kindheit erlebt hat, mit jemandem reden konnte. Im Auto, das muss man dazu sagen, hat es natürlich auch andere Gespräche gegeben, ähnlich wie bei den anderen beiden Jungen. Denn Thomas E. wollte ja auch sicher gehen, dass Raphael ihn nicht verraten würde. Das war ja auch so eine Voraussetzung dafür, den Jungen letztendlich am Leben zu lassen. Und wieder war Raphael so schlau, so pfiffig, den Entführer zu versichern, dass er ihn anders beschreiben würde. Also zum Beispiel, statt des lila Pullovers wollte er sagen, der Entführer hätte einen gelben angehabt. Oder statt des weißen Skodas, es wäre ein roter Skoda gewesen. Und das hat ihm womöglich das Leben gerettet.
Jetzt wissen wir von den Ermittlern, diese Irrfahrt endet in München, denn dort wurden Raphael und Thomas E. dann am Ende aufgegriffen.
Genau, sie kommen spät abends an diesem 2. Oktober in München an. Es ist das letzte Oktoberfestwochenende. Viele Menschen sind unterwegs. Thomas E. fährt mit dem Raphael zum Oktoberfestgelände, zur Theresienwiese. Sie steigen dort aus. Er sucht eine Telefonzelle und ruft von dort aus die Eltern von Raphael in Hof an.
Und das ist ja auch eine Überraschung, eine neue Überraschung, neue Kehrtwende. Was erzählt er den Eltern dann da am Telefon?
Das ist wahrscheinlich auch eine Geschichte, die er sich im Kopf zurechtgelegt hat. Denn er hat ja sicher auch überlegt, wie er aus dieser Sache irgendwie vielleicht doch heil rauskommt. Und er hat den Eltern erzählt, er hätte Raphael auf dem Oktoberfest gefunden, ihn aufgegabelt dort und sie könnten ihn dort abholen. Er geht dann noch mit dem Jungen in eine Gaststätte, die beiden essen etwas. Und weil es dort so verraucht ist, verlassen sie die Gaststätte wieder, setzen sich in Auto und warten dann dort.
Und Raphael selbst erinnert sich nur noch verschwommen an diese Stunden.
Ich glaube, wir waren auch zu Fuß am Oktoberfest kurz oder zumindest mal irgendwo da in der Umgebung. Ich weiß nur eben, dass wir dann irgendwo in der Nähe vom Oktoberfest standen, eben als er das Telefonat geführt hat. Das weiß ich dann wieder, weil dann kam ja irgendwann die Polizei. Ich meine, sein Auto war auch noch in der Nähe oder stand sogar da oder wir standen sogar im Auto. Weil ich habe noch irgendwie ganz rar in Erinnerung, dass die Polizei ihn überwältigt hat. Und ich meine auch auf irgendein Auto hinaufgedonnert. Aber ich weiß nicht, ob es seins war oder Ding. Er hatte damals, wenn ich mich nicht täusche, einen weißen Skoda. Also so diesen alten tschechen Skoda.
Jetzt erwähnt Raphael hier diesen weißen Skoda. Du hast auch schon von einem weißen Skoda gesprochen, Tom. Bisher war ja immer von einem blaugrauen Opel Kadett die Rede. Was ist mit diesem neuen Auto sozusagen auf sich hat, das werden wir später noch thematisieren. Damit hat jetzt aber dieser Spuk, diese Entführung ein Ende. Thomas E. ist festgenommen und Raphael ist wieder in Sicherheit. Was passiert dann im Anschluss?
Also Raphael wird von der Polizei erstmal mitgenommen auf das Polizeipräsidium in München. Dort verbringt er auch die Nacht, wird dort betreut von einer Polizistin, wie er sich noch erinnern konnte. Am nächsten Morgen kommt dann sein Onkel und holt ihn ab und sie fahren zurück nach Hof. Er ist also gerettet. Es ist ja jetzt inzwischen der 3. Oktober. In Celle, wie wir wissen, waren die Ermittler inzwischen auch informiert von den Kollegen aus oder in München. Und die beiden Ermittler, Thomas Machleb und Walter Feldmann, machten sich nun mit dem ICE von Celle auf den Weg nach München, um dort das erste Mal mit diesem Täter konfrontiert zu werden oder ihm das erste Mal auch gegenüberzutreten.
Und für die beiden Kriminalbeamten sind das natürlich sehr angespannte Stunden, weil jetzt endlich dieser Mann, den sie seit Monaten suchen, gefasst scheint. Und da sind ja auch sogar Polizisten mal aufgeregt, erzählt Thomas Machleb.
Herzklopfen, natürlich Herzklopfen, weil es ja nicht alltäglich ist, dass man mit so einer Person konfrontiert wird, die von uns ja noch zu vernommen gewesen wäre. Und eine Anspannung insofern, dass wir auch überhaupt nicht wussten, wie er auf uns reagieren würde.
Mein erster Gedanke war, das ist der Typ. Was ist denn das für einer? Der saß da verschlossen, guckte schräg und ich hatte mir ganz anders vorgestellt. Das war ganz auf den ersten Blick ein völlig harmloser Typ, den man sich so als Gewaltverbrecher überhaupt nicht vorstellen kann.
So erinnert sich Walter Feldmann also an die erste Begegnung mit dem verdächtigen Thomas E. Was passiert denn jetzt alles in der Folge?
Als die beiden Ermittler aus Celle in München zum ersten Mal dem Thomas E. gegenübertraten, hatten sie noch eine viel größere Herausforderung vor sich. Denn der Thomas E. war ja in München festgenommen worden, weil er ein Kind entführt hatte, aber nicht, weil er wahrscheinlich auch noch zwei Morde begangen hat. Und es war ja so, das hatten wir ja auch schon erfahren, dass es eigentlich keine Sachbeweise gab. Die Ermittler hatten ja keine Fingerspuren oder irgendetwas. Den einzigen Strohhalm, den sie hatten, an den sie sich klammern konnten, war, dass sie mit Thomas E. reden und versuchen, in dieser Gesprächssituation ihn dazu zu bringen, dass er diese beiden Morde, Entführungen in Celle und in Sanne in Sachsen-Anhalt, dass er die gesteht. Es war dann so, dass die Ermittler am folgenden Tag, das war der 4. Oktober, mit dem Thomas E. nach Celle fahren sollten, gemeinsam. Und auf dieser Fahrt kam es dann zu einer ganz besonderen Situation.
Wir waren schon ein paar Stunden unterwegs. In dem Auto hat es überhaupt kein Gespräch gegeben. Es war Schweigen. Man hörte halt nur die Fahrgeräusche. Der Beschuldigte schien zu schlafen. Er hatte die Augen geschlossen. Dann sagte er, ob er einen rauchen könne. Und damals war das noch erlaubt, in Dienstfahrzeugen zu rauchen. Es herrschte eine ganz, man kann es nicht so beschreiben, aber eine gespannte Stille. Es war gespannt leise und das knisterte förmlich. Es knisterte. Es gibt Menschen, die damit klarkommen, stundenlang keine Gespräche zu führen. Es gibt Menschen, die schaffen es, stundenlang nichts zu sagen. Aber dann gibt es Menschen, denen ist diese Stille unerträglich. Unerträglich. Die können das nicht ertragen.
Ich weiß gar nicht mehr genau, was ich gesagt habe. Ich habe gefragt, wie er sich das sein Leben weiter vorstellt. Und ob er sich vorstellen könnte, was ihn jetzt erwartet. So allgemein auf der emotionalen Schiene angesprochen. Und da merkte ich, dass er unruhig wurde ein bisschen. Seine Augen veränderten sich, kriegte Tränen in die Augen plötzlich und nahm die Zigarette aus dem Mund und sagte, jetzt wisst ihr ja, dass ich das gemacht habe, sagte er. Ich sage, was? Ja, das mit den beiden Jungs. Und da fiel mir fast die Kinnlade runter.
Es passiert also genau das, was die Ermittler sich erhofft haben. Thomas E. legt tatsächlich ein Geständnis ab, da im Auto auf dem Weg nach Celle. Wie reagieren denn dann die Ermittler darauf?
Ja, natürlich ist es so, dass so ein mündliches Geständnis erstmal nicht so viel bedeutet. Sie haben sehr besonnen reagiert, es war kurz vor Schweinfurt, die Polizei in Schweinfurt informiert, die Staatsanwaltschaft informiert, beziehungsweise das Gericht in Schweinfurt, sind dann dort abgefahren nach Schweinfurt, weil sie dieses Geständnis ja nochmal schriftlich brauchten, und zwar im Beisein eines Richters, damit das dann auch später in einem Prozess verwertet werden konnte.
Was konkret erzählt Thomas E. denn dann diesen Ermittlern in dieser Situation?
Die wichtigste Aussage, die Thomas E. getroffen hat, das war das Motiv. Also warum hat er diese beiden Jungen ums Leben gebracht. Es war so, dass sie alle beide, Michael und der Rudolf, Zufallsopfer waren und dass er sie getötet hat, weil sie ihn hätten wiedererkennen und beschreiben hätten können. Und das war der Grund, warum sie ihr Leben lassen mussten.
wird Zeit, dass wir uns mal ein bisschen genauer mit der Biografie von Thomas E. auseinandersetzen. Wer war er denn und wie hat er gelebt? Ein bisschen was wissen wir ja schon über ihn.
Thomas E. ist zur Zeit der Festnahme 25 Jahre alt. Wir hatten ja auch schon drüber gesprochen. Er hat als Kinderpflegehelfer in einem Heim für schwerbehinderte Kinder und Jugendliche in Celle gearbeitet. Während die beiden Ermittler mit ihm an diesem 4. Oktober nach Celle fahren, beginnen in Celle die ersten Ermittlungen, auch Durchsuchungen, zum Beispiel der Wohnung von Thomas E. Ermittler fahren auch raus zu seiner Arbeitsstelle. Und da stellen sie fest, dass er zum Beispiel Zugang zu Diazepam hatte. Und auch in seiner Wohnung wird Diazepam gefunden. Er lebt mit einer Freundin zusammen, die er auch im Heim kennengelernt hatte. Es ist praktisch eine Arbeitskollegin. Die beiden sind Anfang 1992 zusammengezogen in eine gemeinsame Wohnung. Thomas E. hat eine sehr schwierige Kindheit. Das kommt dann auch in den Vernehmungen seiner Mutter, wird es deutlich, dass er als kleines Kind, weil die Mutter völlig überfordert war, in ein Kinderheim gegeben wurde, mit 6 Jahren dann wieder zurück in die Familie kam, nachdem die Mutter wieder geheiratet hatte, vom Stiefvater missbraucht wurde, wieder in das Kinderheim kam und dann dort nochmal von einem älteren Jungen auch über mehrere Jahre missbraucht worden ist. Das alles erzählt er den Beamten, den Ermittlungsbeamten. Nach der Sonderschule, die er da im Heim absolviert, macht er eine Malerlehre, die er 89 mit der Gesellenprüfung abschließt, macht auch den Führerschein. Nach dem Zivildienst ist er erstmal arbeitslos und geht dann erstmal als Aushilfe wieder zurück in das Heim. Dort bietet man ihm dann eine Stelle als Kinderpflegehelfer an, weil die Heimleitung sehr zufrieden mit ihm ist. Und diese Stelle tritt er dann auch 1991 an.
Du hast dir diese Fälle und diesen Fall Thomas E. nochmal einordnen lassen von Lydia Benecke, die als Kriminalpsychologin auch mit Sexual- und Gewaltstraftätern arbeitet, zu tun hat. Sie hat sich die Unterlagen ganz genau angeschaut und erklärt, wozu diese Kindheitstraumata bei Thomas E. offenbar geführt haben.
Man sieht also hier die Entwicklung eines Kindes, das in seiner Kindheit und Jugend massiven emotionalen und körperlichen und sexuellen Misshandlungen immer wieder ausgesetzt ist. Aber an dieser Stelle ist natürlich sehr, sehr wichtig zu betonen, dass nichts davon eine Entschuldigung sein kann für diese Straftaten, die er selbst dann begangen hat. Selbstverständlich ist nichts davon eine Entschuldigung. Es ist aber wissenschaftlich bekannt, dass solche Lebensumstände bei manchen Menschen, glücklicherweise ist es nur sehr selten so, aber bei manchen Menschen begünstigen können, dass sie Eigenschaften entwickeln, die dann eben bei diesen Menschen eine Entscheidung zu Straftaten wahrscheinlicher machen.
So eine Entwicklung findet ja aber nicht von jetzt auf gleich statt. Wie ist das denn bei Thomas E.? Was lässt sich dazu sagen? Ist er irgendwie vorher schon mal auffällig geworden?
Die Ermittler haben erzählt, dass sich das wohl länger angebahnt hat. Die ersten Annäherungsversuche an Kinder hat es bereits seit Herbst 1991 gegeben. Er hat dann auch Kinder nicht nur angesprochen, sondern er ist auch übergriffig geworden, hat Kinder angefasst. Es kam dann zu ersten Missbrauchshandlungen. Das hat sich dann immer mehr gesteigert, bis eben dann zur Entführung von Rudolf und zur Ermordung des Neunjährigen. Als man dann die Wohnung durchsucht hat von Thomas E., hat man auch Fotos gefunden von Kindern, teilweise in Badekleidung, die er gemacht hat. Man hat Stadtpläne gefunden, man hat auch Notizen gefunden, wo er überall herumgefahren ist. Es war dann auch so, dass man dann überlegt hat in den weiteren Vernehmungen, ob er möglicherweise auch noch mehr Taten begangen hat. Nachgewiesen wurden ihnen letztendlich 6 Missbrauchshandlungen an Kindern.
Und wir kommen nochmal zurück auf diesen weißen Skoda, den wir jetzt schon mehrfach erwähnt haben, mit dem der Täter unterwegs war. Zuvor wurde immer nach einem blau-grauen Opel Kadett gesucht. Wie ist dieser Wechsel denn jetzt zustande gekommen?
Es war so, dass Thomas E. natürlich auch die Berichterstattung über diesen Fall im Fernsehen und auch in der Presse verfolgt hat. Und er hat natürlich dazugelernt. Ihm war klar, dass sein eigener blaugrauer Opel Kadett, sein Fahrzeug, gesucht wird. Und so hatte er hatte Urlaub an diesem 2. Oktober, hatte er sich das Fahrzeug seiner Freundin ausgeliehen. Das war eben dieser weiße Skoda, der seiner Freundin gehörte.
Und wo wir gerade bei dieser Freundin sind, sie hat von all dem offenbar nichts mitbekommen.
Ob sie vielleicht etwas geahnt hat, das kann man nicht sagen. Aber jedenfalls, sie ist vernommen worden und da hat sie den Ermittlern gesagt, dass sie von all dem nichts wusste. Dass sie auch letztendlich davon überrascht worden ist. Was sie allerdings wusste, weil es ihr Thomas E. erzählt hat, das war die Missbrauchserfahrung, die Thomas E. in seiner Kindheit, in seiner Jugend durchlebt hat. Und sie hatte ihm wohl auch dazu geraten, sich in eine therapeutische Behandlung zu begeben. Allerdings ist dazu nicht gekommen. Ich denke auch, dass sie sicherlich in ihn verliebt war. Es war auch so, dass beide auch die Hochzeit geplant hatten. Und man kann sich eigentlich vorstellen, was das jetzt für eine furchtbare Situation für diese junge Frau gewesen sein muss.
Und du hast auch mit Kriminalpsychologin Lydia Benecke darüber gesprochen, warum auch nahestehende und engste Personen gar nicht unbedingt merken, sollte der Partner so Unvorstellbares tun.
Als erstes muss man natürlich hier betonen, dass die allermeisten Menschen, die als Kinder sexuell missbraucht wurden, auf gar keinen Fall irgendeine Sexualstraftat begehen würden. Demnach gab es durch diese Information für die Partnerin auch keinen Anlass anzunehmen, dass ihr Partner überhaupt so eine Tat begehen würde. Und wichtig ist hierbei auch, dass Menschen, wenn sie mit einem anderen Menschen zusammen sind, natürlich fühlen, dass sie diesem Menschen vertrauen können, das nehmen Menschen an und dass sie genau wissen, wer dieser Mensch ist und wozu er in der Lage ist, er oder sie. Und deswegen ist es sehr typisch, dass gerade eine Partnerin in so einer Situation, selbst wenn sie aus den Medien dann erfährt, dass nach einem Auto gesucht wird, das auch ihr Partner fährt, dass sie für ausgeschlossen hält, persönlich in ihrer Lebensrealität, dass dieser Mensch, den sie liebt, den sie zu kennen glaubt, dass der so eine Tat begangen haben könnte.
Im April 1993, also rund ein halbes Jahr nach der Festnahme, steht Thomas E. dann vor Gericht in Celle. Was konkret wird ihm denn vorgeworfen?
Angeklagt wird Thomas E. wegen Missbrauchs von Kindern in 6 Fällen, die alle zwischen Herbst 1991 und Oktober 1992 stattgefunden hatten. Hinzu kommen die Morde an Rudolf und an Michael. Der Prozessbeginn im April 1993 war von einem sehr, sehr, sehr großen medialen Interesse begleitet. Die Familie von Rudolf war im Gericht und aus Respekt und zum Schutz vor der Familie, aber auch um den Angeklagten zu schützen, wurde die Öffentlichkeit ausgeschlossen.
Wie steht's denn um die Frage der Zurechnungsfähigkeit? Das ist ja in solchen Fällen auch oft ein Thema. War das bei ihm gegeben?
Thomas E. wurde auch von 2 psychologischen Gutachtern eingeschätzt, die ihm gegenüber gesessen haben, sich lange mit ihm unterhalten haben. Und letztendlich war es dann so, dass sie festgestellt haben, dass die Deformationen, die er davongetragen hatte durch die Erlebnisse in seiner Kindheit, aber keinen Einfluss auf seine strafrechtliche Verantwortung haben.
Das heißt mit anderen Worten, er kann durchaus als zurechnungsfähig betrachtet werden. Und getötet hatte er die beiden Kinder, weil er befürchten musste, dass sie ihn wiedererkennen und er am Ende dann verurteilt werden könnte. Das kam vorhin schon mal zur Sprache. Lydia Benecke ordnet uns das aus kriminalpsychologischer Perspektive nochmal ein.
Gerade weil er beschrieben hat, dass er über einen längeren Zeitraum nachgedacht hat, was er tun soll und das auch für sich abgewogen hat, wird klar, dass er eben eine sehr kalkulierte, rationale Entscheidung getroffen hat. Und im Rahmen dieser Entscheidung hat er sich das Recht gegeben, dass nicht bestraft zu werden für den sexuellen Missbrauch für ihn wichtiger war als das Leben eines Kindes.
Wie verhält sich dann Thomas E. vor Gericht während des Prozesses?
Also man konnte nachlesen, dass er als sehr verunsicherter Mensch da im Gerichtssaal gesessen hat, der fast ein wenig kindlich wirkte, der aber in der Boulevardpresse so ein bisschen zum Monster gemacht worden ist. Es war dann auch insofern schwierig, so haben mir das die Ermittler erzählt, für ihn einen Anwalt zu finden, der ihn da überhaupt vertritt. In Celle wollte das kein Anwalt machen. Man hat dann in Lüneburg einen gefunden, einen Pflichtverteidiger, der ihm dann zur Seite gestanden hat.
Und im Mai geht der Prozess dann schon zu Ende. Wie lautet das Urteil?
Im Mai ging der Prozess zu Ende und das Urteil war ganz klar: lebenslange Haft und Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung. Thomas E. ist dann in den zentralen Maßregelvollzug des Landes Niedersachsen verlegt worden.
Das bedeutet, er hat nicht wirklich eine Chance, da wieder rauszukommen. Was weißt du, wie steht's heute um ihn?
Man muss ehrlich sein, wir wissen es nicht ganz genau. Wir haben angefragt bei der Staatsanwaltschaft in Celle. Wir haben auch angefragt beim zentralen Maßregelvollzug in Moringen. Da wurde es uns gesagt, dass aus datenschutzrechtlichen Gründen dazu keine Auskunft gegeben werden kann. Wir haben aus unbestätigter Quelle aber erfahren, dass Thomas E. wohl in einen anderen Maßregelvollzug nach Bayern verlegt worden sein muss. Stand jetzt würden wir davon ausgehen, dass es nicht so aussieht, dass er auf absehbare Zeit irgendwann einmal nach draußen kommt.
Damit ist 1993 der Fall dann auch für die Ermittler geschlossen. Allerdings Zeit zum Luftholen und zum Verarbeiten, die hatten sie nicht wirklich, hat Peter Klages dir im Interview ja besonders eindrücklich erzählt. Er war damals auch Teil des Ermittlerteams in Celle.
So aus der heutigen Sicht hätte ich mir mehr gewünscht, nochmal diese großen, großen Fälle nochmal in Ruhe zu reflektieren und ja, vielleicht auch nochmal Begleitung zu haben, vielleicht eine Supervision. Aber die Zeit ist uns nicht geblieben. Denn es sind einfach diese Bilder, die ich auch und jeder von uns Kollegen mitgenommen habe, gerade von toten Kindern, von Kindern, die missbraucht oder ermordet worden sind. Ich denke, das brennt sich auf der Festplatte ein und ja, das ist halt, das nimmt man mit. Ja, ja.
Was kannst du denn sagen, wie geht's den Familien von Rudolf und von Michael heute?
Also ich hatte beide Familien auch kontaktiert. Ich hatte ihnen mitgeteilt, was wir vorhaben. Beide Familien haben damit abgeschlossen. Es ist auch so, ich hatte im Vorfeld ein Gespräch mit Lydia Benecke, weil ich einfach auch wissen wollte, wie gehe ich am besten mit den Familien um. Sie hatte mir auch klar gesagt, da nicht aktiv zu werden, sondern zu warten, ob sich die Familien zurückmelden oder nicht. Für beide Familien sind das ganz, ganz, ganz furchtbare Erinnerungen an diese Zeit. Und ich kann absolut verstehen, dass sie damit überhaupt nichts mehr zu tun haben wollen. Aber vielleicht ist es ein kleiner Trost zu wissen, dass sehr viele Menschen an diesen Ermittlungen mit ganzem Einsatz beteiligt waren und letztendlich auch der Täter gefasst werden konnte mit etwas Glück. Und dass eben dieser Täter heute immer noch einsetzt.
Auch Raphael hat dir erzählt, wie es ihm heute geht und wie seine Erfahrungen ihn vielleicht bis heute auch geprägt haben.
Oh, dass ich vielleicht mein Leben besser genieße, alles mit einem anderen Blick sehe und viele Sachen, die selbstverständlich sind, mehr schätze, weil ich sie vielleicht quasi 92 nicht mehr erlebt hätte, weil es dann rum gewesen wäre, wenn alles so gekommen wäre, wie es auch vorher bei den anderen gekommen ist. Ich habe keine Angst, bin selbst sicherer geworden, bin, sag ich mal, geselliger geworden und vielleicht auch, sag ich mal, mit gesunder Vorsicht, aber letztendlich hat es mich nie im Negativen beeinflusst, der Vorfall.
Und wie geht's Raphael heute? Also was macht er?
Raphael lebt heute in der Nähe von Ulm. Er war 12 Jahre Sanitäter bei der Bundeswehr, hat auch Auslandseinsätze absolviert und hatte seine Frau kennengelernt. Und dann nach der Bundeswehr ist er in den Heimatort seiner Frau gezogen, hat eine Ausbildung zum Mechatroniker gemacht. Er hat mittlerweile 3 Kinder, 2 Mädchen und einen Sohn. Und mein Eindruck ist, dass er trotz dieses Erlebnisses in seiner Kindheit seinen Weg gegangen ist, dass er glücklich ist. Und wenn ich ganz ehrlich bin, das ist auch das, was mich immer noch am meisten berührt und auch freut.
Vielen lieben Dank, Tom, dass du heute bei uns im Podcast ARD Crime Time warst und ja mit mir über deine Recherchen gesprochen hast. Die 3-teilige Serie, die daraus für ARD Crime Time entstanden ist, die können Sie sich, liebe Hörerinnen und Hörer, in der ARD Mediathek anschauen. Letzte Ausfahrt Todesmoor heißt sie. In unseren Shownotes finden Sie den Link dorthin. Ich danke dir, Tom, und ja, alles Gute für dich.
Danke dir, Anne.
Ich habe auch zu danken. Mathis Kiesig für die Redaktion und Ingo Naumann für die Produktion dieser Folge. Wenn Sie noch Fragen haben, Kritik oder Anmerkungen zur Folge oder zu unserem Podcast, dann schreiben Sie uns gern, liebe Hörerinnen und Hörer, an crimetime@mdr.de. Ich möchte Ihnen außerdem noch folgenden neuen Podcast empfehlen, auch aus dem Bereich True Crime, Gerichtssaal 237 von meinen Kolleginnen Anna Rüther und Elke Spanner. Elke ist Gerichtsreporterin und spricht mit Anna über spannende und besondere Fälle, die im Gerichtssaal 237 in Hamburg verhandelt werden, wie illegale Autorennen oder Auftragsmorde. Und es geht um Fragen wie, was ist der Unterschied zwischen Mord und Totschlag, wann ist man im juristischen Sinn eigentlich schuldig und wie muss man sich eine Untersuchungshaft vorstellen. Alle 14 Tage gibt es eine neue Folge Gerichtssaal 237 in der ARD Audiothek. Den Link finden Sie in unseren Shownotes. Mein Name ist Anne Eichhorn und ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören.
Das war ARD Crime Time. Produziert vom Mitteldeutschen Rundfunk.